Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Einfach mal Ich, dein Podcast für Lebensfreude, Stressabbau und intuitive Ernährung. Mein Name ist Heidi Rabach und ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Stressmanagement-Trainerin und Intuitive Eating Coach und gemeinsam werden wir entdecken, wie wir mit ganz praktischen Schritten dein Leben leichter machen können. Lass uns starten! Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von Einfach mal Ich. Mein Name ist Heidi Rabach, ich bin zertifizierte Beraterin für intuitive Ernährung und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es nochmal um das Thema intuitive Ernährung mit Kindern. Wenn du das erste Video dazu verpasst hast, findest du unter diesem Video den Link. Beim ersten Mal ging es mir um allgemeine Fragen und Hinweise, wie sich das mit Kindern umsetzen lässt. Heute geht es speziell um ein Bauchschmerzthema für viele Eltern, und zwar der Umgang mit Süßigkeiten. Wir haben alle instinktiv das Gefühl, dass wir Süßigkeiten einschränken müssen, weil wir glauben, dass unsere Kinder sonst den ganzen Tag nichts anderes essen würden und nie wieder einen Apfel anfassen, wenn Süßigkeiten frei zur Verfügung stünden. Gleichzeitig habe ich natürlich bei meinen Kindern gemerkt, obwohl ich wenig eingegrenzt habe, dass trotzdem sich ständig alles um Süßigkeiten dreht und ich gemerkt habe, dass es mich total nervt. Deshalb habe ich mich so über das Buch von Julia und Katharina gefreut. Ich habe es letzte Woche schon vorgestellt und habe es verschlungen und auch einige Sachen direkt umgesetzt. Und die Fragen, die mir und meinen Lesern auf der Seele brannten, die werde ich heute mit ihr im Interview besprechen. Ich hoffe, dass du genauso viel Spaß daran hast wie ich. Liebe Julia, danke, dass du uns noch für Fragen zu den Süßigkeiten zur Verfügung stehst. Das ist für mich als Mutter das schwierigste Thema gewesen, obwohl ich gedacht habe, ich mache das Ganze schon sehr intuitiv und ich habe versucht, Süßigkeiten nicht schlecht zu machen. Und trotzdem sind wir dahin gerutscht, dass es nur einmal am Tag Süßigkeiten gab. Das kam noch aus meiner Diätzeit, wo ich gedacht habe, das ist eine gute Regel. Kinder kriegen einmal nachmittags Süßigkeiten und gut ist. Und dann aber gemerkt habe, boah, es geht den ganzen Tag nur, wann dürfen wir Süßigkeiten, können wir jetzt was? Und irgendwie, ich habe gemerkt, der Fokus ist immer so sehr auf den süßen Sachen. Und ich möchte das eigentlich nicht. Und insbesondere, seit ich selber erlebt habe, dass der Fokus von Süßigkeiten bei mir persönlich weggegangen ist, habe ich mir gewünscht, dass das für meine Kinder auch zur Realität wird. Und das war einer der Gründe, weshalb mir dein Buch so sehr gefallen hat oder euer Buch. Und ich ganz viele gute Impulse drin gefunden habe. Und deshalb auch meinen Lesern Fragen gestellt habe oder gesagt habe, was sind denn eure Fragen zu dem Thema, weil es einfach ein schwieriges Thema ist. Wir alle bekommen immer wieder gesagt, die Kinder dürfen nur wenig Süßigkeiten essen und die essen zu viel Zucker und der Zucker ist so schädlich und was nicht alles. Und selbst wenn wir mal davon ausgehen, dass Zucker nicht der Teufel auf dem Teller ist, zu dem er gemacht wird, haben wir natürlich trotzdem Bauchschmerzen dabei, zuzugucken, wie Kinder den ganzen Tag nur Süßes essen würden. Und deshalb wäre zum Beispiel die erste Frage einer Leserin war, wie kann man denn einem Kind einen verantwortungsvollen Umgang mit Süßigkeiten vermitteln? Für jetzt und auch für später, wenn wir keinen Einfluss mehr drauf haben. Wir wollen ja nicht, dass sie jetzt als Vorbildkind essen und sobald sie aus dem Haus sind, nur noch von Fast Food und Süßigkeiten sich ernähren, weil jetzt keine Mama mehr drauf guckt, wann sie was essen und ob da Gemüse dabei war. Und die Frage ist, soll man sie niemals naschen lassen oder so viel sie wollen oder nur eine bestimmte Menge? Was sagst du dazu?
Ja, ich glaube, ich würde als erstes mal vorausschicken, was bedeutet denn ein verantwortungsvoller Umgang mit Zucker? Für mich bedeutet es und für Katharina auch, wir helfen den Kindern, dass sie selbstbestimmt herausfinden können, wie viel Zucker ihnen eigentlich gut tut. Wir haben darüber gesprochen, jeder hat individuelle Ernährungsbedürfnisse. Das heißt, wir alle kommen auch mit einer unterschiedlich hohen oder niedrigen Menge Zucker gut zurecht oder eben nicht. Die Frage ist, wo ist mein individuelles Maß? Wie viel Zucker tut mir gut? Das herauszufinden, das ist für mich, oder die Kinder dabei zu begleiten, das herauszufinden, das ist für mich ein verantwortungsvoller Umgang mit Zucker. Denn die Kinder sollen das essen, was ihnen gut bekommt. Mhm. No. Niemals naschen. Also ich sage das ganz klar, das ist utopisch. Die Kinder kommen früher oder später mit Süßigkeiten in Berührung. Im Kindergarten, bei Freunden, bei der Oma. Wir können sie davon nicht ein Leben lang fernhalten. Ja. Insofern niemals lassen, naschen lassen, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ich glaube, das ist klar geworden. Ne? Eine bestimmte Menge, so wie du es gesagt hast, einmal am Tag, jetzt nachmittags irgendwie so diese Handvoll, ne? Das ist nicht individuell. Das zahlt nicht auf die individuellen Bedürfnisse eines Menschen ein. Das ist ja ganz oft so. Ne? Wir haben so viele Regeln und Gebote und einmal Süßes irgendwie am Tag oder nur nach dem Gemüseteller das Süße und so weiter. Ne? All diese Regeln und Gebote führen uns ja eigentlich nur dahin, dass die individuellen Bedürfnisse von Kindern einfach gar nicht mehr gesehen werden. Mhm. Ja? Also wenn die halt dann morgens Energie brauchen und das Eis essen wollen, ja, dann kommen wir natürlich auch in ein Dilemma, weil wir haben uns ja vorgenommen, dass das Kind nur nachmittags eine Süßigkeit isst. So, ne? Und dieses Einschränken und Verknappen, das ist eben, du hast es ja schon gesagt, das macht die Süßigkeiten so besonders. Ne? Und aus Kinderperspektive sehen wir es doch mal mit den Augen der Kinder. Sie hören uns ja niemals sagen, jetzt reicht's aber mit der Gurke, noch ein Stück, ja, und dann ist genug. Mhm. Sondern die können ja drei Gurken hintereinander essen, da würde ja niemand irgendwie einschreiten und sagen, ach, ich guck. Während wir bei Gummibärchen sagen, also noch drei Stück und dann ist genug. Mhm. Das heißt, die Kinder denken ja, bei der Gurke, da ist es total egal, wie viel ich davon esse. Und bei den Gummibärchen machen die Eltern irgendwie so einen Aufstand. Ne? Auch da ist wieder dieses Gleichgewicht, dieser normale Blick auf Lebensmittel einfach nicht da. Ne? Und ich finde, ich komme gleich nochmal auf die Frage zurück, aber was wir uns doch immer wieder vor Augen halten müssen, unsere Welt ist nun mal so, wie sie ist. Ne? Wir leben in der Welt, in der wir leben, und die ist komplex. Ja, es gibt ganz viele verarbeitete Lebensmittel. Ja, es gibt ganz viele Lebensmittel, in denen versteckter Zucker steckt. Ja, es gibt ganz viele Lebensmittel und Süßigkeiten. Nur die Frage ist doch, wie können unsere Kinder damit angemessen umgehen? Das Rad lässt sich ja nicht zurückdrehen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Diese Lebensmittel werden ja nicht von heute auf morgen aus unserem Supermarkt verschwinden. Ja. Und gerade deshalb ist es doch umso wichtiger, dass wir den Kindern beibringen, damit selbstbestimmt umzugehen. Wir sind ja kein Opfer der Lebensmittelindustrie. Das sehe ich nämlich, also das sehe ich auch wirklich so, auch wenn viele vielleicht widersprechen mögen. Der Eckhard von Hirschhausen, der sich mal mit vielen Ärzten zusammengeschlossen hat und eine Zuckersteuer gefordert hat, ja auch sehr medienwirksam, ich glaube 2018 war das, der hat zum Beispiel in einem Interview gesagt, ja, aber also früher konnte man an der Tankstelle nur eine Sache kaufen, nämlich Benzin. Heute gehe ich in die Tankstelle rein, da ist ein Riesenangebot und ich stehe an der Kasse und ich sehe Schokolade und Riegel und so weiter. Ja, das stimmt. Aber trotzdem kann ich mich doch dann selber fragen, habe ich eigentlich jetzt gerade Hunger? Habe ich Appetit auf Süßes? Es zwingt mich ja niemand, das zu kaufen und zu essen.
Ja.
Und darum geht es uns, dieses Innengesteuerte zu schulen und zu stärken und die Kinder selbstbestimmt entscheiden zu lassen. Und wir brauchen auch keine Zuckersteuer. Mhm. Ich glaube, das wäre total kontraproduktiv.
Ja.
Wir brauchen wieder ein bewusstes Hinspüren, und das erreichen wir nicht über Regeln, das erreichen wir nicht über Zuckerverbot, das erreichen wir nicht über Zuckerfrei-Rezepte, das erreichen wir über Selbstbestimmung und indem wir die Körperwahrnehmung, dieses Wunderwerk, diesen inneren Ernährungskompass, indem wir den stärken und schulen. Mhm. Und dann, Kinder essen dann nicht maßlos Süßigkeiten. Und ich glaube, das ist wirklich der verantwortungsvollste Ansatz beim Thema Naschen, dass wir den Kindern nicht ein Regelkorsett irgendwie überstülpen, das ihnen nicht hilft, mit der Komplexität, in der wir leben, zurechtzukommen. Sondern wir müssen sie befähigen, damit zurechtzukommen. Das erreichen wir nicht mit Verboten. Und da gibt es inzwischen ganz viele Experten, die das genauso sehen. Die sagen, Verbote sind an der Stelle total kontraproduktiv, weil sie die Lust nur noch befeuern.
Mhm. Ja.
Das heißt, nein, keine bestimmte Menge, keine Regeln, sondern Selbstbestimmtheit. Die Kinder essen lassen nach ihren Bedürfnissen, aber trotzdem natürlich achtsam sein, weil oft wird Essen zu so einem Ventil für unerfüllte Bedürfnisse. Bei uns ist zum Beispiel so, dass wenn ich das Gefühl habe, mein Sohn will jetzt aus Langeweile Süßigkeiten essen, dass ich dann auch ein klares Nein sage. Und das ist auch total wichtig, indem ich ihm sage, du, ich habe das Gefühl, der ist gerade langweilig, da müssen wir jetzt nicht zu Süßigkeiten greifen, weil das ist kein bedürfnisorientierter Umgang. Ne? Bei Langeweile hilft ein Spiel oder rausgehen.
Ja.
Aber da sollten wir nicht zum Essen greifen. Mhm. Also es ist nicht, geht nicht darum, irgendwie die Kinder machen das schon und wir lassen die jetzt mal laufen, sondern es geht schon darum, auch achtsam zu sein. Aber ja, Selbstbestimmung ist aus meiner Sicht der nachhaltigste Weg und die beste Unterstützung, die die Kinder erfahren können.
Ja. Und da komme ich direkt zur nächsten Frage, wie das dann in der Praxis aussieht. Wo sollen denn dann die Süßigkeiten stehen? Also wir sagen jetzt als Familie, Süßigkeiten sind jetzt, wir schlucken nochmal kräftig, genauso wie alle anderen Lebensmittel. Mhm. Und wenn ihr Hunger habt, dann esst eben, worauf ihr Hunger habt. Mhm. Und erwartungsgemäß werden die Kinder natürlich erstmal sich auf die bisher eingeschränkten Sachen stürzen, was auch erfahrungsgemäß mit der Zeit abnimmt. Je mehr sie merken, okay, die Schokolade geht nicht weg, die Gummibärchen verschwinden nicht wieder. Aber wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Wo stehen die Süßigkeiten? Sollten die jetzt immer erreichbar sein? Sollten die offen stehen bleiben oder im Schrank? Also so, dass man eben tatsächlich aktiv dran denken muss, um auf den Gedanken zu kommen. Sollten sie trotzdem nur auf Nachfrage erreichbar sein, wie vielleicht ja andere Lebensmittel auch nicht alle für Kinder selbstständig erreichbar sind? Sollten sie viel Auswahl haben oder nur wenig? Das sind ja so die praktischen Fragen, an denen ich lange gescheitert bin.
Also ich glaube, da findet auch jede Familie so für sich den eigenen Weg. Ich kann vielleicht mal erzählen, wie es bei uns ist. Also bei uns gibt es einen Süßigkeitsschrank, der für alle gleichermaßen gut erreichbar ist. Erstmal mehr, mal weniger gefüllt. Ich habe keine so gute Erfahrung damit gemacht, die Süßigkeiten direkt so ins Blickfeld zu stellen. Da gibt es aber andere Eltern, die sagen, bei uns funktioniert das total gut. Warum steht das bei uns nicht im Blickfeld? Ich hatte schon das Gefühl, so wenn mal Leerlauf herrscht und die Kinder gerade so nicht wissen, was soll ich machen, ne? Dann ist dieser Impuls, da mal eben so reinzugreifen und das nebenbei zu essen, doch relativ hoch.
Ja. Ne?
Deswegen haben wir gesagt, okay, die sind frei zugänglich für alle, aber eben im Schrank und nicht so im direkten Blickfeld. Bei uns steht aber auch das Obst jetzt nicht irgendwie auf dem Esszimmertisch. Das ist ja bei vielen auch anders. Ne? Vieles ist bei mir im Kühlschrank, manches in der Küche. Wir haben damit eine gute Erfahrung gemacht, das so zu handhaben. Und so empfehle ich das auch unseren Coaching-Familien immer wieder, dass ich sage, also frei verfügbar, ja. Zur Auswahl, ja. Ich finde, das ist auch total individuell. Also da ist ein bisschen die Frage, essen wir als Familie denn eigentlich gerne süß? Naschen wir gerne? Ja, und wenn man das gerne tut, dann hat man davon natürlich auch mehr irgendwie im Schrank. Wie gesagt, bei uns ist es mal mehr, mal weniger. Mal sucht mein Sohn sich was aus. Der hat auch seine eigene Süßigkeitenbox in seinem Zimmer, die sich nie leert, gefühlt. Mhm. ich glaube, da muss man so ein bisschen drauf schauen, was essen wir gerne? Und danach richtet sich dann auch so die Auswahl. Ne? Also bei uns ist tatsächlich immer irgendwas da, weil wir es einfach auch gerne essen. Und es ist aber einfach auch kein Fokus mehr darauf. Ne? Es ist einfach kein Thema mehr. Wer Lust hat auf Süßes, der nimmt es sich. Was ich wichtig finde, ist tatsächlich, wie essen die Kinder das Süße? Nämlich auch tatsächlich am Tisch und in Ruhe. Ja. Weil wir haben die Kinder so den Impuls, sie wollen das so nebenbei mal eben futtern, ja, oder setzen sich vom Fernseher. Auch das ist mal okay. Also Ausnahmen bestätigen da die Regeln. Ne? Mhm. Aber grundsätzlich sagen wir schon auch, wenn du naschen möchtest und mein Sohn, ich sage ihm, nimm dir einen Teller, setz dich bitte hin. Mhm. Und manchmal ist es dann auch so, dass die Kinder dann sagen, ach nee, langweilig. So, und dann kann man aber auch sagen, ja gut, dann kann dein Hunger aber auch nicht so groß sein. Mhm.
Ja, ja. Genau. Ja, das finde ich, eine gute Praxisanleitung.
Ja.
Das ist, ja. Das war auch mein Eindruck. Sachen, die rumliegen, sind immer schneller, dann gerade in diesen Leerlaufphasen.
Genau.
Na, dann, wenn ich gerade sonst nichts zu tun habe, dann esse ich eben jetzt was.
Ja, genau.
Und da kommt dann häufig auch dann so ich frage dann häufig auch nach, hast du den Hunger? Und manchmal merke ich, dann kommt so dieses Ja, weil sie genau wissen, dass das die richtige Antwort ist. Mhm. Wie gehst du denn damit um, wenn du das Gefühl hast, eigentlich, wie du es vorhin schon anklingen lassen hast, eigentlich steckt ein anderes Bedürfnis dahinter. Aus irgendeinem anderen Grund ist jetzt eine Süßigkeit die spannendere Option für die nächsten 10 Minuten. Mhm. Aber wirklich Hunger steht jetzt nicht dahinter. Was empfiehlst du da im Umgang?
Ja, die Frage, hast du wirklich Hunger, die bringt uns Eltern wirklich nicht mehr so richtig weit, weil die Kinder das ganz schnell durchschauen, ne? Und sie sehen die Süßigkeit in Reichweite und antworten dann so reflexhaft.
Ja, ein Ja.
Ich habe Hunger, aber ich habe doch Hunger, ja. Ich habe den Spieß da so ein bisschen umgedreht. Ich gucke halt immer genauso auf das, also schon Achtsamkeit ist da schon an der Stelle wirklich auch wichtig. Ne? Ich gucke halt immer so ein bisschen auf das Verhalten meines Sohnes und versuche ihn da so ein bisschen zu lesen und spiegel ihm dann meinen Eindruck. Also ich sage nicht, hast du denn jetzt auch wirklich Hunger? Sondern ich sage, du, ich habe das Gefühl, bei dir herrscht gerade Langeweile, da müssen wir jetzt nicht zum Essen greifen. Und ich liege da mal richtig, manchmal auch nicht. Man sieht es sehr gut an der Reaktion der Kinder, wenn die wirklich insistieren und sagen, doch, ich habe aber Hunger und ich möchte jetzt essen. Dann können wir auch loslassen und sagen, ja, okay, wenn du wirklich Hunger hast, dann ist es okay. Aber eigentlich, wenn man das auch auf so eine, wenn man den Kindern da auf Augenhöhe begegnet und sagt, komm, also jetzt, wenn jetzt hier irgendwie Langeweile herrscht, müssen wir jetzt nicht zum Essen greifen, dann sagen, oh ja, stimmt. So, du bist dann so ein bisschen ertappt, so ja, stimmt, Mama. Ja. Hat sich jetzt gerade wieder so eine Szene mit meinem Sohn. Und da habe ich ihn noch nicht mal gesehen, sondern da war ich im Obergeschoss im Badezimmer und er war unten und ich hörte, unten geht der Süßigkeitenschrank auf. Und wir waren aber gerade eine halbe Stunde irgendwie mit dem Frühstück fertig. Und dann hörte ich das nur und habe dann so runtergerufen, Paul, ja, sage ich, bist du gerade am Süßigkeitenschrank? Ja. Und dann habe ich ihm auch gesagt, du, wir haben noch gerade gefrühstückt. Ich glaube, du weißt jetzt gerade irgendwie nichts mit dir anzufangen. Ja, das stimmt.
Mhm. So, ne? Okay.
Dann sage ich, dann mach mal den Schrank wieder zu, komm, wir spielen was. Ne? Und so lernen die Kinder natürlich auch bedürfnisorientierten Umgang, ne? Weil das Stück Schokolade vertreibt die Langeweile ja auch nur ganz kurzfristig.
Ja.
Und Bedürfnisorientierung, und das finde ich immer so interessant, das ist inzwischen unter Eltern ja ein Riesenthema, ne? Dass man versucht, einen bedürfnisorientierten Umgang mit den Kindern zu leben. Nur am Esstisch endet irgendwie Bedürfnisorientierung ganz oft. Ne? Das traut man den Kindern nicht zu.
Ja.
Und es liegt auch kein Fokus darauf, das Thema Essen aus so einer bedürfnisorientierten Ecke zu betrachten. Und wir haben halt unser Buch auch tatsächlich mit der Anspruchshaltung verfasst, das zu ändern. Weil mit unserem Buch zieht halt auch das Thema Bedürfnisorientierung an den Esstisch, weil da gibt es aus meiner Sicht noch einen riesen Nachholbedarf.
Mhm. Und das ist das, was mir auch so gut gefallen hat, dass es auf der einen Seite die Stärke der Kinder herauskitzelt und unterstützt und gleichzeitig aber nicht dieses, wie du so schön sagst, laissez-faire, macht mal einfach, uns ist das alles egal, was mit dem Essen passiert, was in euren Körper steckt, ist eure Sache, sondern eben auch, wo unsere eigentliche Verantwortung als Eltern ansetzt, dass wir sie da durchcoachen, wie wir eben mit Essen nicht umgehen. Also, dass wir es eben nicht nutzen, um uns die Langeweile zu vertreiben oder um uns irgendwie wieder die Traurigkeit zu vertreiben.
Ganz genau. Und
das fand ich das wirklich Hilfreiche daran, dass unsere Verantwortung sich verschiebt und wir mehr so an die Seite des Kindes kommen und dann eben auch mal sagen können, wir haben gerade gefrühstückt und du hast wirklich reichlich gegessen und ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt noch Hunger hast.
Genau.
Brauchst du vielleicht einfach mal ein Kuscheln auf dem Sofa oder sollten wir mal in den Garten gehen oder sowas.
Genau, absolut. Also genau das, ne? Ein bedürfnisorientierten Umgang zu finden, weil Essen, das wissen wir ja, wird häufig zu so einem Ventil für unerfüllte Bedürfnisse, ne? Und ich muss sagen, dass ich manchmal wirklich schockiert bin, auch gerade so gesellschaftlich, dass dann immer so reflexhaft auf den Zucker eingeschlagen wird, ne? Ich habe jetzt kürzlich wieder eine Reportage gesehen, da hat man Familien begleitet mit übergewichtigen Kindern. Da war ein Mädchen, das war 11 Jahre alt und man, also in der Regel legen die Menschen schon auch den Finger in die Wunde oder gucken an die richtige Stelle. Da hat man dann das Mädchen gefragt, warum hast du denn so viel gegessen? Und die Antwort war nicht, ich bin zuckersüchtig, ja, sondern die Antwort war, ja, meine Eltern, die arbeiten total viel. Ich bin nachmittags immer alleine. Ich weiß nicht, was ich machen soll und dann fange ich an zu essen. So, also das heißt, da ist ein Kind mit einem emotionalen Ungleichgewicht.
Ja.
Wie begegnen wir dem als Gesellschaft? Wir setzen das Kind auf Diät und erklären ihm die Ernährungspyramide und wie gesund doch Gemüse ist. Ist damit dieses emotionale Ungleichgewicht behoben? Natürlich nicht.
Nee.
Und das ist so eklatant und ich würde wirklich jedem raten, diesen Blickwinkel einfach mal zu verändern bei allem, was wir sehen und lesen zum Thema Ernährung. Ne? Ich habe zum Beispiel auch kürzlich in einer Facebook-Gruppe mit mit mehreren Müttern diskutiert. Da war nämlich eine Mutter, die geschrieben hat, bei uns, also es ist unglaublich, wie viel mein Sohn irgendwie nascht und er macht das heimlich. Und wenn ich was kaufe, dann nimmt er sich das und es ist sofort aufgegessen. Das heißt, es ist offensichtlich eine hohe Menge gewesen und auch sehr unkontrolliert, ne? Und dann gibt es 50 Leute, die da drunter schreiben, ja, das ist doch eine Zuckersucht, da hilft nur verbieten, wegschließen, nicht mehr einkaufen und so weiter. Und dann habe ich geschrieben, so Moment mal, kann es sein, gerade jetzt auch in dieser Corona-Zeit, ne, dass da auf emotionaler Ebene irgendwie was aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und wenn das so ist, dann muss man doch da ansetzen. Wir können doch da nicht sagen, Zucker verbieten und schon ist das Thema erledigt. Wir müssen dem Kind doch da helfen, wo die Not irgendwie ist. Und das ist ganz oft auf seelischer Ebene. Ne?
Ja.
Und ich merke dann schon, dass Menschen anfangen, das ja zu überdenken. Aber es gibt auch ganz viele, die das einfach, also die das völlig, die dann sagen, ja, das weiß doch jeder, dass Zucker süchtig macht. Wir haben jetzt wirklich schon viele Familien begleitet. Es war nicht eine dabei, wo irgendwie auch nur im Ansatz wir die Vermutung haben, dass da irgendein Suchtpotenzial eine Rolle spielt. Es führt immer wieder zurück auf diese emotionale Ebene.
Ja.
Und wenn, deswegen auch wirklich die Empfehlung an alle Eltern, wenn ein Kind plötzlich übermäßig viel Süßes isst, dann ist nicht der erste Schritt zu sagen, so, jetzt gibt es aber irgendwie nichts mehr und du kriegst jetzt nur noch einmal am Tag oder ich kaufe das gar nicht mehr, sondern der erste Schritt ist immer erstmal selber nach innen zu gehen und zu überlegen, okay, was ist gerade los mit meinem Kind? Wirkt das auf mich bedrückt? Wirkt das irgendwie in sich gekehrt?
Ja.
Zieht sich das mehr zurück? Also hat sich das Verhalten meines Kindes auf emotionaler Ebene irgendwie verändert? Und dann da das Gespräch zu suchen oder vielleicht erstmal einfach nur, Katharina zum Beispiel hat das auch bei ihrem Sohn gemacht, da hat sie gesehen, okay, der hat plötzlich angefangen, ziemlich viel mehr Süßes zu essen. Und statt das direkt zum Problem zu machen und das Kind zu problematisieren, hat sie nämlich eine Sache getan, und zwar das Einschlafritual verlängert.
Ja.
Er hat sich mehr dazu gekuschelt zu ihm, sie haben mehr gesprochen. Sie hat ihm einfach mehr Zeit, mehr Aufmerksamkeit gewidmet und dadurch hat sich der Süßigkeitenkonsum auch wieder eingependelt. Und ich kriege jetzt irgendwie auch noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil das so schön ist, ne? Und weil das so bedürfnisorientiert ist auf eine Art und Weise und weil das nicht, also manchmal macht es mich wirklich wütend, wenn immer so reflexhaft, ja, Zuckersucht, Zuckersucht.
Ja, ja.
Das ist nicht so.
Nee. Das ist auch wissenschaftlich nicht fundiert.
Nee, genau.
Das wird immer so dargestellt.
Das wird immer so dargestellt, ja. Und wir helfen den Kindern nicht, indem wir ihnen dann irgendwie ein Zuckerverbot auferlegen, sondern wir helfen ihnen, wenn wir wenn wir da hinschauen, wo irgendwie ein seelisches Ungleichgewicht ist und versuchen, den Kindern da zu helfen.
Mhm. Ja. Das finde ich so hoffnungsmachend.
Ja.
Das bringt natürlich viel, also ich finde, die Verantwortung für Eltern wächst dadurch in einer gewissen Weise, weil es natürlich erstmal einfacher ist zu sagen, nee, kaufen wir nicht mehr, das gibt's nicht mehr, ja. Dann gibt's nichts zu essen. Aber auf der anderen Seite ist es ja, alle Eltern, die das wirklich, und alle Eltern wollen das Beste für ihr Kind, davon können ja. wir mal davon ausgehen, dass das Bedürfnis ist ja von Eltern, dass es den Kindern gut geht.
Absolut.
Und dass das Beste rauskommt. Und ich hoffe, dass in mehr Eltern das Verständnis erwacht, dass es ihnen nicht dadurch besser geht, wenn sie die Süßigkeiten eingeschränkt kriegen, sondern wenn wir uns auch um die anderen Bedürfnisse mitkümmern oder die mit im Blick haben, die dann häufig dazu führen könnten, dass Kinder mehr Süßigkeiten essen, als sie sollen. Also auf der einen Seite natürlich, dass wir den Verzichthunger, wie ihr den nennt, eliminieren, indem Süßigkeiten eben gleichgestellt werden mit anderen Sachen. Und auf der anderen Seite, dass wir die emotionalen Bedürfnisse im Blick haben und dann eben an der Stelle ansetzen, statt
Absolut.
Den Riegel vor die Süßigkeiten-Schublade zu schieben.
Absolut, ganz genau. Ja,
das finde ich so schön. Thema Geschwister. Mhm. Bei meinen dreien, die haben alle nur sehr kurze Altersabstände, vielleicht liegt es daran, aber da herrscht ein sehr, sehr akribisches Achten darauf, dass keiner zu viel und zu wenig bekommt. Also da werden oft die Smarties ausgezählt und manchmal noch nach Farben, dass da keiner, also in rotes oder blaues zu viel hat als die anderen. Und ich sehe schon, dass da ein Teil davon, also ist ganz klar noch von der Rationierung, die wir als Eltern reingebracht haben. Andererseits bin ich mir nicht sicher, wird sich das tatsächlich geben, wenn wir einfach sagen, okay, jeder nimmt sich, was er will. Wir haben das immer schon mal versucht, zum Thema zu machen, dass gerecht heißt nicht, dass alle das Gleiche haben, sondern dass jeder das hat, was er braucht. Aber sie haben einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und werfen uns den häufig gerade bei solchen Verteilsachen dann nochmal vor. Und oh, das ist ja nicht fair, der hatte da was und ich hatte noch nicht. Und da würde ich gerne hören, was du dazu sagst, gerade wenn es mit Bezug auf Süßigkeiten und Bedürfnisorientierung geht.
Ich finde das ganz spannend, weil du hast mir die Frage ja geschickt vorab und ich habe mir tatsächlich bei der Frage direkt notiert, Süßes scheint etwas Besonderes zu sein, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja.
Und das hast du ja jetzt gerade auch bestätigt an der Stelle. Und ja, das gibt sich, wenn dieses Besondere und diese Rationierung und so, wenn das erstmal so ein bisschen raus ist aus den Köpfen der Kinder, dann wird es das geben, da bin ich mir recht sicher. Ich komme nochmal auf die Gurke zu sprechen. Sie würden ja wahrscheinlich auch, wenn ihr jetzt einen Rohkostteller macht und da ist irgendwie Gurke klein geschnitten, würden sie wahrscheinlich auch die Gurke nicht abzählen, im Sinne von, ich hatte erst drei Stück Gurke, doch?
Tomaten.
Tomaten?
Ja, die werden nicht aufgeteilt, aber da wird schon drauf geachtet, dass nicht einer zu viele isst. Ja.
Das finde ich auch okay. Also ich finde, wir können Kindern ja schon auch vermitteln, dass da irgendwie noch zwei Geschwisterkinder mit am Tisch sitzen und dass man irgendwie für alle etwas, dass jeder etwas abbekommen möchte, sollte. Ne? Ja. Das, so dieses Teilen, das ist ja schon auch in Ordnung. Ne?
Ja.
Es klingt so ein bisschen so, als hätte es irgendwie eine vorgegebene Menge gegeben. Ne? Das war jetzt so mein erster Impuls im Sinne von, so Kinder, es gibt jetzt eine Tafel Kinderschokolade und irgendwie eine kleine Smarties-Tüte. Das ist jetzt die Ration quasi für eine Woche. Wenn das leer ist, gibt es nicht mehr. Da müsst ihr halt warten, bis ich wieder einkaufen bin oder wenn wieder Sonntag ist. Ja.
Genau.
Und klar führt das dazu, das ist eine Begrenzung, das ist eine Rationierung. Dann sind da drei Geschwisterkinder. Und natürlich führt es dazu, dass man dann natürlich, wenn man weiß, okay, es ist eine festgelegte Menge, okay, irgendwann ist diese Menge leer, okay, ich muss gucken, dass ich auch noch was davon abbekomme. Mhm. Und das führt natürlich dann dazu, dass da so dieser Fokus drauf ist.
Mhm.
ich glaube, wenn man das auflöst und sagt, hey, ich gehe zweimal die Woche einkaufen, es ist immer irgendwie was Süßes da und wenn mal nichts da ist, ist es auch kein großes Drama, dann verschwindet das auch so ein bisschen. Ja. Da ist halt Süßem zu etwas Besonderem geworden, der Fokus ist stark drauf, die Rationierung tut ihr Übriges. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was man, das kann man jetzt erstmal laufen lassen, was dann mit der Zeit einfach dann auch abnimmt, wenn es diese Rationierung nicht mehr gibt.
Ja. Mhm. Jetzt, wo du das schreibst, fällt mir auf, dass ich dir die Frage vor 2 Wochen oder 10 Tagen geschrieben habe, als wir noch diese Wochenbeutel, das hatten wir gerade neu eingeführt, dass jeder für die Woche irgendwie eine Tüte Gummibärchen kriegt und sich dann selber einteilen muss. Und ich das Gefühl hatte, dass das den Fokus nur noch mehr verstärkt. Ja. Und dass wir dann kurz danach haben wir das dann abgebrochen und gesagt, okay, nehmt euch einfach. Und die ersten Mittagessen, da kam dann alles Mögliche mit auf den Tisch. Mhm. Und da wurde auch noch was, du hast jetzt mehr Gummibärchen gegessen, okay, dann nehme ich auch noch welche. Mhm. Aber jetzt im Laufe der Woche habe ich schon gemerkt, ja, also da nimmt sich jeder was, also jeder hat so eine kleine Schale, wo er dann bei Sachen, die begrenzt sind, sich was reintun kann, wenn er da jetzt keinen Hunger drauf hat, aber damit er jetzt keine Angst hat, dann ist es, dass es dann komplett weg ist. Mhm. Und da habe ich jetzt gemerkt, die essen, also jeder isst was von dem, was er möchte, aber es wird nicht mehr so drauf geguckt, wie viel hat denn der andere gegessen, muss ich jetzt mithalten, damit ich dieselbe Süßigkeiten-Quota erreicht habe, wie der andere. Das,
ja. Da hat sich schon was getan.
Genau. Ja, eine Frage ist noch, wenn, also könnte man das jetzt so zu... wenn ein Kind jetzt wirklich beim Frühstück zum Beispiel Smarties isst, wie du das schon mal anklingen lassen hast, und wir uns zurückhalten und das nicht kommentieren, nicht irgendwie werten, dann ist natürlich häufig der Fall, dass die Kinder dann schneller wieder Hunger haben, als wenn sie jetzt Müsli gegessen hätten, zum Beispiel. Und wenn das sich jetzt über ein paar Tage hinzieht, und man merkt, das belastet alle, das Kind und auch die Eltern, weil einfach ein Thema dann ständig ein Essen ständig ein Thema ist, weil alle halbe Stunde, alle Stunde das Kind wieder Hunger hat, wieder was sucht. Ist es intuitiv und bedürfnisorientiert, dann Vorschläge zu machen, die man noch, also was das Kind noch dazu essen könnte? Eine Banane oder was weiß ich. Also das. Sind die Vorschläge schon wertend oder unterstützend?
Also auf jeden Fall eher unterstützend. Ich finde das immer okay, wenn ein Kind nach etwas zu essen fragt oder wenn es auch gezielt nach einer Süßigkeit fragt, zu sagen, es gibt noch das, wir haben noch das, ist noch was von gestern übrig. Ne? Also das kann man schon durchaus machen, das ist absolut legitim. Es muss dann aber auch legitim sein, wenn das Kind sagt, ich möchte aber bei der Süßigkeit bleiben, dass wir dann nicht irgendwie krampfhaft versuchen, es zu überzeugen oder davon ablenken wollen, sondern wenn ein Kind sagt, ich möchte Nutella-Brot, dann können wir sagen, du, es gibt noch Frischkäse, ich habe irgendwie Salami gekauft oder ich habe hier irgendwie noch einen Quark angerührt. Ne? Wenn das Kind dann aber sagt, nee, ich möchte aber Nutella, dann muss das auch okay sein. Ja. Oder nein, ich möchte bei der Süßigkeit bleiben, dann muss das auch okay sein. Zu der Frage, das Kind isst etwas, das es nicht lange sättigt. Eigentlich Kinder, die in einem guten Kontakt mit ihrem Körpergefühl sind, die essen sich satt. Also die spüren Hunger. Die essen, bis sie ihre natürliche Sättigung spüren und hören dann auf. Ne? Insofern wäre jetzt da die Frage überhaupt nach der Süßigkeit, steckt da wirklich Hunger dahinter oder ist das eher so eine Verzichthungergeschichte in Anführungszeichen? Ne? Das ist die erste Frage, glaube ich, die Eltern sich stellen sollten. Und die zweite Frage ist, warum ist es so wichtig, dass ein Kind lange satt bleibt. Ich verstehe schon, dass das anstrengend ist, wenn das Kind jede halbe Stunde danach fragt. In der Regel ist es aber ungewöhnlich. Meistens machen die Kinder das, die in so einem Verzichthunger sind. Ne? Okay. Und das Gefühl haben, ich muss aufholen.
Ja.
Das heißt, da würde ich schon mal drauf schauen und versuchen rauszufinden, kann das sein, dass mein Kind lange verzichtet hat und dass es jetzt gerade dabei ist, diesen Verzicht zu kompensieren, weil dann verlangen die Kinder in sehr kurzen Intervallen nach Essen. Mhm. Es gibt aber natürlich auch Kinder oder Menschen, die, also ne, wir haben gesagt, jeder Mensch hat ganz individuelle Ernährungsbedürfnisse. Mhm. Manche Menschen kommen mit 3 Mahlzeiten sehr gut zurecht, andere brauchen 5 kleine Mahlzeiten. Mhm. Also auch da, es kann natürlich sein, dass das Kind einfach besser damit zurechtkommt, wenn es alle 2 Stunden etwas isst oder 3 und einfach die Zeit dazwischen nicht so lange strecken kann. Mhm.
Ja.
Auch da dürfen wir, oder es ist gut, wenn wir Eltern einfach so in dieser Haltung sind, annehmen, was ist. Ne? Okay, mein Kind kann nicht 4 Stunden warten zwischen den Mahlzeiten. Ja, ich glaube, das sollte man auch so ein bisschen immer mitdenken. Ne? Ja. Wir haben da so die Erwartungshaltung, jetzt gab es gerade Mittag und jetzt ist das Kind irgendwie satt und jetzt habe ich damit nichts mehr zu tun. Ja. Aber natürlich kann es sein, dass es dann nach 1 oder 2 Stunden vielleicht auch nochmal Hunger signalisiert, gerade wenn es sich vielleicht auch viel bewegt hat. Ne? Mhm. Also die Ernährungsgewohnheiten von Kindern so annehmen, wie sie sind, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp. Genauso selbstverständlich, wie wir Haarfarbe, Augenfarbe, Schuhgröße annehmen. Ja. Und ihr Wesen, sollten wir auch ihre Ernährungsgewohnheiten annehmen.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Tipp.
Ja.
Meine letzte Frage wäre noch, wie ist deine Erfahrung? Es gibt ja so diesen Reiz des Neuen, dass die natürlich immer erstmal interessant sind. Und wie ist das jetzt als Eltern? Sollte man sich dann eher zurückhalten, wenn man irgendeine neue Süßigkeit gesehen hat, sollte man ihn nur kaufen, wenn das Kind gerade dabei ist und sagt, oh ja, das würde ich gerne ausprobieren? Oder sollte man Sachen einfach immer irgendwie da haben, so wie man selber als Eltern das gerne im Haus hätte? Und die Kinder gewöhnen sich dann von alleine dran, oder hält man die da so immer so auf dem, quasi immer auf den Zehenspitzen, wenn immer irgendwas Neues, Süßes auftauchen würde?
Nee, also ich bin grundsätzlich immer für Vielfalt. Ich finde das selber auch total schön, irgendwie neue Dinge auszuprobieren. Und wir fördern damit ja auch so ein bisschen die kindliche Neugierde auf Lebensmittel, ne? Das muss jetzt nicht nur für Süßigkeiten gelten. Man kann auch mit einem Kind die Obst- und Gemüseabteilung mal mit so einem neugierigen Blick durchforsten. Warum heißt der Blumenkohl Blumenkohl? Warum ist der Ingwer so krumm? Was hat gerade Saison? Im Moment ist ja überall Rhabarber, ne, in dieser Zeit. Was kann man damit kochen? Gemeinsam Rezepte suchen, das gemeinsam schnibbeln und so weiter. Ne? Also ich glaube, es ist total wichtig, diese kindliche Neugier auf Neues auch zu fördern. Ne? Ich kaufe gerne auch, also ich habe es mir zur Gewohnheit tatsächlich gemacht, bei jedem Einkauf mindestens eine Sache zu kaufen, die wir noch nicht kennen. Jetzt habe ich beim letzten Einkauf zum Beispiel so Schweizer Schokoladensticks, irgendwie so Waffel mit so Schokolade umhüllt. Das kannte ich noch nicht, das sah lecker aus, das habe ich mitgenommen. Es hat super gut geschmeckt, war nicht sehr schwer. Mhm. Mein Sohn hat es auch gerne gegessen, also das machen wir total gerne, das ist auch total wichtig.
Okay.
Ne? Hinzu kommt ja ein Punkt, dass Kinder ja auch durch Werbung und so weiter, das ist ja auch sehr umstritten und kritisiert, da gibt es ja auch viele, die sagen, diese ganze Kinderwerbung, wo so zuckerhaltige Lebensmittel beworben werden, das darf es alles gar nicht mehr geben. Ganz ehrlich, ich wäre auch nicht traurig, wenn unsere Welt weniger komplex wäre. Ja. Ich finde, da gibt es viele Dinge in unseren Lebensmittelregalen, auf die könnte ich auch gut verzichten. Die Katharina hat mir Neues erzählt, ihre Jungs, sie hat 3 Jungs, haben so ein total gezuckerte Limonade irgendwie in so Sticks oder so. Das wurde in der Werbung beworben, das wollten sie unbedingt probieren. Dann ist so die Frage, wie geht man damit um? Sagt man dann, nein, das kaufen wir nicht, weil das ist irgendwie, ne, mit Farbstoffen und Zucker und. Oder sagt man, ja, okay, hey, dann probieren wir es halt mal aus. Und dann können wir die Kinder ja auch dabei begleiten. Und sie hat es dann gekauft, hat sich mit ihren Jungs hingesetzt. Alle haben davon probiert und jeder hat gesagt, okay, wie schmeckt mir das? Und der Erste hat gleich gerufen, oh, ist ja viel zu süß, irgendwie mag ich nicht. Mhm. Das heißt, die Kinder haben dann eine Erfahrung gemacht. Und die Katharina hat dann auch gesagt, sie hat dann den Rest irgendwie so im Kühlschrank stehen gehabt und hat es dann nach 2 Wochen entsorgt, weil keiner es mehr trinken wollte.
Ja.
Das Gute ist, die Kinder haben dann eine Erfahrung gemacht. Die haben es probiert, haben gespürt, oh, schmeckt mir irgendwie überhaupt nichts, mir viel zu süß, mir bekommt es vielleicht auch nicht gut. Ja. Und damit ist das Thema natürlich auch abgehakt.
Ja. Haken dran.
Haken dran. Das heißt, auch wenn es Produkte gibt, wo wir denken, ne, es sind ja nicht immer die Dinge, wo wir denken, ach, da habe ich mal Lust, so das zu probieren, sondern die Kinder wollen Dinge kaufen, von denen wir selber denken, oh nee, so.
Ja.
Bei mir auch, ich sage auch ganz ehrlich, mein Sohn, der sagt dann Marshmallows, da denke ich, oh, ich verstehe nicht, was er daran lecker findet, das ist so für mich so eine eklige Konsistenz, das ist irgendwie nur industriell, das, ich halte da auch nichts von, ne? Aber ich kaufe es dann trotzdem, wenn der Wunsch da ist und freue mich darüber, dass er nicht die Tüte unkontrolliert leert und ich die irgendwie nach einer Stunde leer unterm Sofa finde, sondern dass er halt immer wieder was davon nimmt, wenn er Lust drauf hat. Und ich habe neulich auch eine Tüte, die dann schon irgendwie monatelang da im Schrank lag, entsorgt, habe gesagt, magst du es nicht mehr? Nö, keine Lust mehr irgendwie drauf. Aber also, was ich sagen will, ist, wir können die Kinder nicht vor allem beschützen und lassen wir doch lieber die Erfahrung zu, lassen wir sie Neues probieren und wir können sie dabei ja begleiten, wir können uns hinsetzen und das süße Getränk mit ihm probieren und sie fragen, wie schmeckt dir das?
Ja, das ist auch Teil meiner Erfahrung gewesen, dass wir haben häufig, also es gibt so, ich persönlich mag einfach Joghurts nicht, die so stark aromatisiert sind. Und zum Glück gibt es inzwischen einige Marken, hauptsächlich sind es Bio-Joghurts, die dann eben keine Aromen reinmachen und die dann auch nicht ganz so süß sind und aber also jetzt auch nicht, also wirklich gut schmecken. Und das sind meine Kinder gewöhnt. Und jetzt merke ich häufig, wenn ich mal irgendwas anderes ausprobiert habe an Joghurts, dass ich die eigentlich gar nicht kaufen muss, weil das dann immer gleich so, boah, das ist ja süß, das schmeckt so krass nach Kirsche, so schmecken Kirschen ja gar nicht. Also wo ich merke, wenn man die Vielfalt im Haus walten lässt und den Kindern die Chance gibt, das selber zu entdecken, dann merken die von alleine, dass manche Sachen im Vergleich nicht leckerer dadurch werden, dass sie noch süßer wurden. Oder und ich bin mir sicher, wenn meine Kinder jetzt einen Joghurt aussuchen müssten, würden sie vielleicht noch irgendeinen kunterbunten mit Schokostreuseln, aber die halbe Zeit, also wenn sie wirklich Joghurt wollen, nehmen sie den, der ja einfach nicht so süß ist, weil es das ist, was ihn gut bekommt und nicht so ein Schreien auf der Zunge produziert.
Das finde ich ganz interessant. Ja, und da sind wir wieder beim Punkt, die Körperwahrnehmung schulen, ne? Also das Körpergefühl, das individuelle Körpergefühl in den Vordergrund rücken. Und den Körper entscheiden zu lassen, schmeckt mir das, was macht das bei mir im Mund, kriege ich danach vielleicht sogar einen Bauchdrücken. Auch das ist ja auch okay, wenn Kinder mal die Erfahrung machen, das schreiben wir auch ganz explizit im Buch. Es ist auch okay, wenn Kinder mal zu viel essen, ja, und dann merken, oh, wie drückt jetzt eigentlich der Bauch, ne?
Ja.
Und wir müssen das nicht spitz kommentieren mit, habe ich dir doch gesagt, das ist zu viel, sondern wir können sagen, weißt du, das passiert mir auch, fühlt sich blöd an, oder? Ist ganz schön unangenehm. Und das Interessante ist, dass Kinder diese Erfahrung unterbewusst quasi abspeichern. Das heißt, die spüren, meinem Körper geht es gerade nicht gut, so unangenehm drückt das, wenn sie sozusagen noch nicht so sehr, also wenn sie noch gut in einem Kontakt stehen mit ihrem Körpergefühl. Es gibt ja auch viele Kinder, die sich davon schon weit entfernt haben, wo man das wirklich auch wieder üben muss. Wir begleiten da zum Teil Familien Wochen, Monate lang und helfen denen dabei, dass sie mit ihren Kindern wieder Hunger spüren und Sättigung spüren, lernen. Ne?
Ja.
Und die Kinder merken dann, okay, das war zu viel. Okay, bei der nächsten Mahlzeit probiere ich mal weniger. Ne? Und wenn die Kinder sich aber noch gut spüren, dann machen die das ganz unbewusst und entscheiden aufgrund dieser körperlichen Erfahrung, so viel darf ich davon nicht essen. Übrigens auch bei verarbeiteten Lebensmitteln wie Chips, da sehen wir das häufig, dass die Kinder dann vielleicht eine Tüte Chips essen und dann auch merken, es schmeckt mir vielleicht gut im ersten Moment, weil ja, da sind Geschmacksverstärker drin. Ja, ich finde das auch nicht total super, ne? aber die Kinder merken dann, okay, Nach dieser Tüte drückt mein Bauch. Mein Körper sagt mir, das ist mir nicht gut bekommen. Und aufgrund dieser körperlichen Erfahrung entscheiden sie, die nächste Chipsportion muss kleiner sein. Oder ich lasse am besten ganz die Finger davon, weil irgendwie hat der Bauch dann so blöd von gedrückt.
Ja.
Das möchte ich gar nicht. Also ich möchte mich ja, wir wollen uns ja alle wohlfühlen irgendwie mit dem, was wir essen.
Ja.
Ne? Und auf dieser Basis treffen die Kinder dann individuell die richtigen Entscheidungen in puncto Ernährung. Ganz anders wäre es natürlich, als wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, also die Chips isst du bitte nicht, da ist Glutamat drin. Dann mache ich die ja wieder besonders. Dann verknappe ich die oder ich sage, es gibt nur ganz wenig davon. Damit beraubt man den Kindern ja sozusagen, also man lässt diese Erfahrung nicht zu.
Mhm.
Und dann verlangen die Kinder wahrscheinlich noch verstärkt daran. Das heißt, wir wollen die Kinder eigentlich für etwas schützen. Mhm. Das tut der Körper aber ganz alleine, wenn wir die Erfahrung mal zulassen.
Ja.
Das ist bei Süßigkeiten ganz genauso. Also, ach ja, Mann, ich würde das irgendwie so gerne an so eine riesige Plakatwand schreiben. So, Vertrauen lohnt sich.
Ja.
und auch wenn unsere Welt komplex ist, der Körper meldet es schon zurück, wenn ihm etwas nicht gut bekommt. Und die Kinder spüren das und die passen ihre Entscheidung daraufhin an.
Ja.
Darauf dürfen wir vertrauen.
Also, ja.
Solange halt mit einer Ausnahme, solange eben nicht, dass eben nicht emotionales Essen irgendwie eine Rolle spielt. Ne? Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, das mit zu erwähnen.
Ja.
Dass dieses Essen aus emotionalen Gründen das natürlich so ein bisschen aushebelt.
Ja. Das fand ich sehr schön, wie ihr das im Buch beschrieben habt, dass sich Verzichthunger löst sich von alleine, aber emotionales Essen nicht. Also da sind wir als Eltern gefragt, uns da einfach einen Blick drauf zu haben und Kinder zu begleiten, statt zu regulieren.
Genau.
Aber das Gute ist ja, dass Kinder noch sehr viel näher dran sind an ihrem Grundkörpergefühl und noch nicht so viele Jahre Gehirnwäsche und Diäten und was nicht alles hinter sich gebracht haben. Und dadurch, ich glaube, das ist auch eure Erfahrung, in den meisten Fällen sehr viel schneller das Ganze wieder erwachen können, wieder aufwecken können, als das bei Erwachsenen der Fall ist. Ne?
Ja, wobei wir tatsächlich auch da sehen, also ich arbeite mit Familien, da sind die Kinder 3 und 4 Jahre alt. Da sehen wir schon, das geht deutlich schneller als jetzt beispielsweise bei Familien, wo das Kind schon 10 Jahre alt ist, wo seit 5 Jahren eigentlich Diätkultur herrscht, wo das Kind in einem Reha-Zentrum war und 6 Wochen lang eine krasse Diät-Erfahrung gemacht hat. Da sehen wir schon, dass das deutlich länger braucht.
Das glaube ich.
Deswegen kann ich Ihnen nur, also da braucht es natürlich braucht es da länger, wieder Hunger zu spüren, wieder Sättigung zu spüren.
Ja.
Und wir sehen natürlich auch, dass je länger diese Kontrollspiralen und Diätspiralen anhalten, dass das Körpergewicht nach oben treibt. Das ist, glaube ich, inzwischen allen klar, dass Diäten uns nicht gesünder und schlanker, sondern eigentlich krank und dick machen. Ne? Und das ist bei Kindern ganz genauso.
Ja.
Deswegen, je früher man anfängt, umso besser, weil wenn die Kinder 3 und 4 sind, kriegt man es tatsächlich wirklich relativ schnell in den Griff. Ich würde aber tatsächlich auch jeden ermutigen zu sagen, ich hole mir Hilfe, gerade in dieser Phase, in der die Kinder Verzicht kompensieren, weil bei uns als Eltern kommen dann so viele Ängste hoch. Und die Angst, die führt uns halt immer wieder in die Kontrolle. Ne?
Ja.
Angst vor dem Kontrollverlust, wir haben das Gefühl, wir müssen jetzt eingreifen.
Ja.
Wir müssen jetzt wieder kontrollieren, wir müssen jetzt wieder Regeln haben, um den Zuckerkonsum in den Griff zu kriegen. Nur das erzeugt eigentlich, also wir erreichen damit kurzfristig, dass das Kind an einem Tag vielleicht nicht 3 Stück Kuchen, sondern 1 Stück Kuchen isst. Langfristig landen wir aber in einem Teufelskreis aus Kontrolle, Gewichtsverlust, unkontrolliertem Essen, emotionalem Essen.
Ja. Wenn jetzt eine Familie sich von euch begleiten lassen möchte oder sich jemanden an die Seite stellen lassen möchte, wie funktioniert das? Also ihr habt ja mehrere Mitarbeiter in Deutschland, Österreich und auch Schweiz, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie funktioniert das? Wo findet man jemanden in der Gegend?
Also der kürzeste Weg ist tatsächlich einfach auf unserer Website mal zu schauen und einen Termin zu vereinbaren. Man kann gucken, gibt es in meinem Wohnort eine Partnerin quasi? Dann kann man sich vielleicht sogar auch persönlich treffen. Jetzt in Zeiten von Corona ist es natürlich ein bisschen eingeschränkt. Das heißt, wir arbeiten jetzt eigentlich auch seit über einem Jahr nur von Online-Coachings, genau. Wir haben so ein Analysegespräch. Ich glaube, das ist so der erste Schritt, der sich wahrscheinlich auf jeden Fall lohnt, weil wir so einen Fragebogen entwickelt haben, den man ja auch im Buch findet, wo wir quasi, also wir wissen, die Kinder haben eine Körperintelligenz und wir wissen, es gibt ganz viele Einflussfaktoren, die diese Körperintelligenz stören. Das ist aber bei Familien total individuell, ne? Das heißt, anhand des Fragebogens, den wir quasi vor dem Analysegespräch von den Eltern ausfüllen lassen, können wir genau sehen, okay, wo müsste die Familie ansetzen? Ist es der hohe Gesundheitsfokus? Herrscht da viel Kontrolle? Neigt das Kind vielleicht so schon zum emotionalen Essen? Das können wir anhand des Fragebogens sehr gut ablesen und in einem Analysegespräch, das dauert so eine halbe Stunde, das macht dann entweder ich oder die Katharina oder eben eine unserer Partnerinnen, besprechen wir quasi die Ergebnisse und geben so erste Tipps, was man verändern kann und sollte. Und Eltern können eben Fragen stellen. Und meistens ist das so der erste Anknüpfungspunkt. Und dann kann man natürlich sagen, okay, man geht dann weiter und trifft sich regelmäßig im Rahmen von Coachings. Aber ich glaube, für den Moment, für alle die, die sich dafür interessieren, das kostet 29 Euro. Das heißt, das ist jetzt auch ein relativ überschaubarer Betrag, um mal zu sagen, okay, man startet mal und man hat vielleicht auch erstmal eine Klarheit, wo müsste ich eigentlich als Familie ansetzen, und das kann man eben bei diesem Fragebogen ganz gut rausfinden.
Genau. Ich danke dir und hoffe, dass wir ganz vielen Familien Mut machen können.
Das habe ich auch.
Mit ihren Kindern zusammen das Essen zum Nicht-Thema zu machen. Und bin dir super dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Und
sehr gerne.
Danke dir. Von Herzen.
Sehr gerne.
Ich hoffe, du konntest ganz viel wertvolle Impulse aus diesem Interview mitnehmen und bist jetzt motiviert und fühlst dich ausgerüstet, um das Thema in deiner Familie mit mehr Durchblick und mehr Klarheit anzugehen. Wenn du noch Fragen hast, dann kannst du die natürlich unter dem Video in einem Kommentar hinterlassen oder dich an uns wenden. Sehr gerne kannst du aber natürlich, und das würde ich dir in erster Linie empfehlen, dass du dir das Buch besorgst, weil du da drin eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommst und besonders beim Thema emotionales Essen bei Kindern an die Hand genommen wirst und mit ganz vielen Materialien ganz praktisch das Thema angehen kannst. Wenn du darüber hinaus Hilfe brauchst, dann stehen auch an, ich glaube, 30 verschiedenen Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz Confidimus-Beraterinnen zur Verfügung. An die kannst du dich wenden und die helfen, wenn du merkst, dass du einfach mal jemanden brauchst, der ganz persönlich in deine Situation mit reinguckt und dich quasi wirklich wortwörtlich an die Hand nimmt. Dann freue ich mich, dass du da warst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen da und bin gespannt, wie, und hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder einschaltest.